Monika, schön, dass du wieder dabei bist bei der nächsten Episode. Geile Krise. Mach aus jeder Krise einen Gewinn. Ich wünsche dir viel Inspiration und viel Spaß beim neuen Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Geile Krise, mach aus jeder Krise einen Gewinn. Und wie ihr seht, habe ich einen neuen Interviewgast bei mir und zwar die Vanessa Elis. Hallo Vanessa.
Hi.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir heute hoffentlich ein sehr spannendes, inspirierendes Gespräch führen. Und zwar, damit ihr alle wisst, wer die Vanessa Elis ist. Und zwar, sie ist, hat studiert, und zwar internationales Kongress- und Eventmanagement. Sie ist seit über 16 Jahren, leitet sie das Familienunternehmen alleine weiter, also Frauen an die Macht. Und sie spricht 5 Sprachen, faszinierend, und die zweite Muttersprache ist sogar Englisch, väterlicherseits. Und sie ist Wirtschaftskorrespondentin und natürlich, was heutzutage sehr, sehr wichtig ist, IHK-geprüfte Fachbeauftragte für Hygiene im Veranstaltungswesen. Also ich denke, da werden wir dann heute vielleicht noch das eine oder andere hören, was es da so Aktuelles zu beachten gibt. Ja, das wird den einen oder anderen sicher sehr interessieren. Und das Tolle ist, sie hat natürlich mittelständische Unternehmen. Sie hat 19 Mitarbeiter und einen sehr liebevollen Wachhund namens Emma. Und der Sitz von ihrer Firma ist auf der Schwäbischen Alb im schönen Balingen. Und jetzt offiziell herzlich willkommen, Vanessa Elis.
Dankeschön. Freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Vanessa, wir haben ja momentan ein ganz spannendes Thema, und zwar mach aus jeder Krise einen Gewinn. Du kommst aus der Eventbranche. Ja. Jetzt gerade in der aktuellen Zeit, Corona-Krise, Corona-Situation, Lockdown etc., Eventbranche wurde ja komplett betroffen. Und jetzt, du hast ja ein großes Eventunternehmen. Wie bist denn du mit diesem Crash, kann man schon fast nennen, wie bist denn du damit umgegangen? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, ich denke, das waren verschiedene Teile, ne, zu dieser ganzen Krise. Als es angefangen hat, waren wir mitten in der Vorbereitung für 2 sehr, sehr große Events, die dann beide so ungefähr 2 und das andere 4 Wochen vor der Durchführung abgesagt wurden. Eins wäre in Paris gewesen und eins in Den Haag, sodass wir dann erstmal ganz schön zu tun hatten, das alles rückabzuwickeln, die ganzen Leute wieder auszuladen, alles, was die Abrechnung angeht und so weiter, abzuwickeln. Und waren erstmal, ich würde sagen, locker 2 Monate damit noch beschäftigt, einfach das alles zurückzubauen, sage ich mal. In der Zeit hatte ich natürlich ein bisschen Gedanken mir zu machen, okay, wie geht denn das jetzt weiter, wenn jetzt nicht sofort wieder weitergeht. Wir hatten alle eigentlich die Hoffnung, dass sich das, so naiv war man da noch, bis im Herbst irgendwann wieder erledigt hat. Ich meine, jetzt ist ja Frühjahr, als das alles so richtig losging, ja, dann wird doch über den Sommer hinweg, wird sich das im Herbst wieder erledigt haben. Dann haben wir erstmal gesagt, gut, wir stehen gut da, wir haben ein gesundes Unternehmen. Wir fangen jetzt erstmal an, so ein bisschen die Sachen aufzuarbeiten, für die wir nie Zeit hatten. Ne? Das Marketing mal wieder aufzufrischen, die ganzen Altlasten abzubauen, mal ein bisschen alles zu sortieren, zu schauen, was kann man tun und so weiter und so fort. Dann waren wieder, würde ich sagen, 2-3 Monate ins Land gegangen. Und dann haben wir feststellen müssen, okay, im Herbst wird das auch nichts. Das wird auf jeden Fall früher, bis sich da mehr tut. Und dann haben wir als mittelständisches Unternehmen zum ersten Mal in unserer 30-jährigen Firmengeschichte tatsächlich staatliche Hilfe in Anspruch genommen und haben eben sehr viele unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Die meisten in 100%, bis so auf, ich würde sagen, ein kleines Core-Team, mit dem wir dann eben weiter geschaut haben, was können wir tun. Weil ich noch nie jemand war, der gesagt hat, naja gut, jetzt sind ja alle in Kurzarbeit, dann legen wir jetzt mal die Hände in den Schoß und sitzen das Ganze aus. Es wird schon irgendwann wieder gehen. Wir wollten immer, dass es irgendwie aktiv weitergeht und die Mitarbeiter wieder aus der Situation einfach auch rausholen. Und dann haben wir uns erst in Richtung Hygiene weitergebildet. Also ich bin auf den IHK-Lehrgang, der ganz frisch rauskam, weil natürlich alle irgendwie versucht haben, verzweifelt in die Richtung was zu machen, aber haben relativ schnell feststellen müssen, dass die Kunden und einfach insgesamt die Gesellschaft einfach noch nicht so weit war, sich wieder in Räumen zu treffen, drinnen mit mehr als so und so vielen Leuten, war einfach nicht, also war nicht was, was die Kunden wollten. Gleichzeitig haben wir natürlich so ein bisschen digital Veranstaltungen gepusht. Da muss ich sagen, da habe ich nach vielleicht 6 bis 8 Wochen so ein bisschen das Interesse dran verloren. Einfach deshalb, dass ich sagen muss, unser Core Value oder unser Hauptaugenmerk war schon immer die Beziehung zu unseren Kunden und auch das Erlebnis bei einer Veranstaltung. Also, dass alles natürlich super laufen muss, ist ja klar. Dass die Organisation stimmen muss, ist auch klar. Das sehe ich so als das, was gegeben sein muss als Eventagentur. Aber so das Zwischenmenschliche ist das, was eigentlich Spaß macht und wo wir auch gut drin sind. Und das in einem Computer rüberzubringen, für viele, viele Menschen halte ich für schwierig. Also man kann viel digital machen und das können wir auch immer unterstützen, so ist es nicht. Aber dass das unser Hauptbusinessmodell wird, da habe ich relativ schnell gesagt, das wird es nicht werden, da sind andere besser. Und das sich jetzt drauf zu arbeiten in der kurzen Zeit, ist einfach auch unrealistisch. Mhm. Also war das eine weitere Weggabelung, wo wir gesagt haben, okay, die können wir im Prinzip jetzt nicht abhaken, aber die wird uns da nicht durchretten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir einfach schauen, was kann man denn noch organisieren, was jetzt vielleicht im Moment gebraucht wird und wo können wir uns einbringen, wo wir vielleicht auch ein bisschen mithelfen können, damit wir nachher wieder arbeiten können. Und damals ist uns die Teststation, also da waren die Tests noch ganz groß, das war im Herbst, Anfang Winter letzten Jahres, und haben uns dann proaktiv einfach beim Landratsamt gemeldet, haben gesagt, okay, ihr macht doch das Corona-Testzentrum in Balingen, könnt ihr da nicht jemand brauchen, der euch bei der Organisation hilft? Die waren aber schon relativ weit und haben dann gesagt, nee, also im Moment haben sie das Geld auch nicht, um da nochmal jemand zusätzlich mit reinzubringen. Aber bald gibt es ja dieses Impfzentrum, das fängt jetzt so an mit der Planung, vielleicht wäre ja das dann eine Möglichkeit. Ja, und dann habe ich da eben gedacht, okay, das könnte wirklich was sein, wo wir nicht nur helfen können, sondern auch ein bisschen Geld damit verdienen können und vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit rausholen. Und das war dann so, würde ich sagen, unsere Chance. Das war so der Track, auf den wir uns dann draufgestürzt haben und da auch viel Arbeit reingesteckt haben, da immer dran zu bleiben, immer wieder nachzuhaken und dann im Dezember auch die Zusage bekommen haben, dass wir da mithelfen dürfen. So, jetzt habe ich viel erzählt, aber das war
ja,
so.
Ja, aber spannend. Wie hat denn da dein Team auf das reagiert? Weißt du, ich meine, Eventbranche das eine, Impfzentrum organisieren das andere. Wie bist du da mit dem Personal umgegangen oder wie haben die da überhaupt reagiert drauf? Waren die alle gleich so, boah, voll toll oder gab es so einen kleinen Widerstand?
Na, so und so, sage ich. Ne? Es ist nie so, dass alle natürlich begeistert sind, aber ich muss sagen, nachdem die ja zum Teil dann schon 5, 6 Monate in Kurzarbeit waren, waren die allermeisten doch an dem Punkt, dass sie gesagt haben, egal was, Hauptsache wir dürfen mal wieder irgendwas machen. Mhm. Dann war so ein bisschen ein Stolperstein am Anfang die Distanz, ne? Weil wir haben Mitarbeiter, die kommen von weiters her nach Balingen, aus Tübingen, aus Böblingen und dann nochmal weiter nach Messstetten zu fahren, ist natürlich schon schwierig, vor allem wenn man dann die Frühschicht hat und die um 6.30 Uhr anfängt. Da waren manche nicht so ganz begeistert am Anfang, aber wir haben dann eben versucht zu erklären, dass wir jetzt auch nicht so richtig auswählen können im Moment, was wir tun und dass wir froh sein müssen, wenn wir den Auftrag bekommen, dass wir dann eben wieder für alle was zu tun haben. Und so war es dann auch. Wir haben quasi mit Anfang Januar die gesamte Belegschaft, die dann noch da war zu dem Zeitpunkt, aus der Kurzarbeit wieder rausholen können und eigentlich auch alle gut beschäftigt bekommen seit daher.
Wie bist denn du da vorgegangen, beziehungsweise du kommst ja, glaube ich, nicht aus dem medizinischen Bereich, wenn ich deinen Lebenslauf so anschaue und Impfzentrum inklusive Technik, Fragebogen, was alles dazugehört, Einsatzplan, Personal, Arbeitszeiten, da gibt es ja ein bisschen was anderes zu beachten, wie wenn man jetzt ein Event plant. Wie bist du da dran gegangen? Hast du da Unterstützung gehabt? Hast du dich da extra reingelesen? Hast du Leute gehabt, die in der Branche schon Kenntnisse gehabt haben?
Gar nicht. Also ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit Medizin vorher. Wir haben auch nicht, wie jetzt viele Eventagenturen, Medizinerkongresse ausgerichtet oder so. Das gibt es ja auch, dann ist man vielleicht eher schon ein bisschen im Thema drin. Null. Wir haben im Prinzip das, was das Landratsamt vorbereitet hatte an Planung, uns angeguckt und haben gesagt, okay, wenn auch, was ist das Ziel? Wir möchten, dass die Leute relativ schnell da durchkommen, dass die eben währenddessen eine angenehme Erfahrung haben, dass wir das Ganze eben auch skalieren können, kleiner, mal größer, und sind dann eben durch das Setup durch und haben gesagt, okay, wie läuft sowas normalerweise ab? Wir hatten dann an den ersten paar Tagen ein bisschen Glück, muss ich ehrlich sagen. Wir haben erst gesagt, oh nein, warum? Weil wir erst nur 42 Impflinge am Tag hatten, weil einfach der Impfstoff nicht da war. Ich muss ehrlich sagen, hätten wir wie in unserer Hochzeit 600 in einer Schicht gehabt, wäre es wahrscheinlich am Anfang ziemlich schief gegangen. Aber dadurch, dass es eben so langsam anfing, hatten alle so ein bisschen Zeit, sich da reinzugrooven. Also wir als Eventagentur, die eben gut im Organisieren ist, die Leitung von der Feuerwehr-Katastrophenschutzseite, die eher so diese Krisensituationen eben schon kannten, die aber auch, muss ich sagen, vom Kreisbahnmeister gut ausgesucht waren. Also es waren einmal jemand, der sich normalerweise mit Prozessoptimierung beschäftigt, und jemand, der im Flugzeug gesessen hat, lange Zeit seines Lebens. Also ich muss sagen, die kennen sich natürlich mit Krisen und Abläufen und wie kann man die optimieren, auch gut aus. Also das Dank gebührt nicht nur uns in dem Zusammenhang, sondern sicherlich dem ganzen Team. Und dann haben wir uns eben am Anfang stark mit den Ärzten auch unterhalten und haben gefragt, okay, wie muss der Ablauf sein, was muss wie behandelt werden. Es gab einen Leitfaden vom Sozialministerium, den wir ehrlich gesagt relativ auf den Kopf gestellt haben, weil wir den Ablauf, so wie er war, nicht für effizient erachtet haben. Und man kann sagen, jetzt nachdem wir auch Vergleichszahlen gesehen haben mit anderen Impfzentren, dass unser Ablauf mit Sicherheit effizienter war. Und da wir vom Feedback her jetzt kein schlechtes Feedback haben zum Thema ärztliche Beratung oder Zeitmanagement in den Kabinen, würde ich sagen, wir haben es effektiver und trotzdem nicht schlechter gemacht. Und das, würde ich sagen, ist ein guter Startschuss gewesen, einfach von Anfang an, dass wir mit den Ärzten sehr viel geredet haben und gefragt haben, okay, ist es denn wirklich notwendig, dass die Ärzte selbst diesen Anamnesebogen mit den Impflingen durchgehen? Oder kann nicht die MFA, die ja auch ausgebildet ist in medizinischen Sachen, diese Geschichte machen, weil das ist eine relativ langwierige Sache, weißt du ja. Ne? Von dem her haben wir das so ein bisschen outgesourced und haben den Ärzten mehr Zeit gegeben, dann die Beratung tatsächlich zu machen, wenn da Fragen noch da waren, wenn die Anamnese irgendwelche Fragen aufgeworfen hat, und haben denen eben auch die Möglichkeit gegeben, dann die Impfung tatsächlich durchzuführen. Und so haben wir eben alles in eine Kabine gemacht, anstatt in zwei.
Mhm. So ist auch. Genau, also da würde ich gleich schon ein bisschen einhaken, liebe Vanessa. Und zwar, es ist ja draußen, ich würde so einen kleinen Mini-Escort machen, weil oft ist es ja so in Firmen, man will ja immer auch Führungskräfte oder neues Management, Neuausrichtung am besten mit Menschen haben, die von der Branche oder von diesem Bereich am meisten Kenntnisse haben. Aber wenn ich jetzt so deine Geschichte anhöre, sprichst du mir natürlich aus meiner Seele, weil manchmal stecken genau diese Fähigkeiten, die unabhängig sind von Branchen oder medizinischen Kenntnissen wie bei dir, wo du aber rein vom organisatorischen und vom Effizienzdenken her viel effektiver und viel mehr bewegen kannst, wie jetzt der beste Arzt auf der Welt, weil der hat ja ganz andere Brille auf. Ne? Ja. Also würdest du jetzt, wenn da jetzt Zuhörer oder Zuschauer ist, da sind, die jetzt gerade so sagen, so interessant, ich habe eine Firma und theoretisch würde ich mich jetzt gar nicht trauen, da jemanden zu holen aus einer ganz anderen Bereichsecke. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, wäre es interessant. Gibt es da etwas, was du denen, gerade jetzt auch Firmen, anderen mittelständischen Firmen, da jetzt mitgeben möchtest, jetzt bezüglich mal über den Tellerrand zu gucken?
Ich denke, das Wichtigste ist, dass man einfach mutig ist und die Skills, die man hat, auch dann transferieren kann. Ne? Also ich meine, ich weiß ja, wie man eine Registrierung gut organisiert. Und ob die sich jetzt registrieren, um zur Konferenz zu gehen oder um eine Spritze zu bekommen, ist ja im Endeffekt egal. Ich weiß, wie ich mir einen Prozess angucken kann, egal jetzt ob eine Registrierung, ein Catering-Service oder was auch immer, und überlegen kann, wie mache ich den effizienter. Was der Prozess nachher macht, ist im Endeffekt egal. Und von dem her denke ich schon, dass man mit seinen Fähigkeiten, die man hat, auch mutig sein muss und mal sagen muss, okay, das ist jetzt nicht das, was ich bisher mein ganzes Leben gemacht habe, aber ich habe bestimmte Fähigkeiten, von denen ich weiß, und von denen ich weiß, die kann ich hier auch anwenden. Und dann einfach zu sagen, okay, ich probiere es jetzt mal in die Richtung weiter. Das ist, glaube ich, das, was in der Krise dann wichtig ist, dass man nicht an dem festhält, was man hat, kennt. Das wird es jetzt im Moment nicht geben, einfach der Situation bedingt, sondern dann sagt, okay, wie kann ich das, was ich gut kann, vielleicht woanders anwenden, wo es gerade gebraucht wird. Und das ist für mich so das wichtigste Learning aus dieser ganzen Situation, dass man eben nicht starr an allem festhält und sagt, oje, oje, und wie kann ich das jetzt zurückbringen? Weil manchmal ist es einfach nicht möglich, genau das wieder zurückzubringen, was man gerne macht und kennt, sondern dann eben sagt, okay, ich bin so flexibel und so mutig im Kopf zu sagen, okay, was mache ich mit dem, was ich kann, vielleicht woanders? Das ist schon so, dass ich sagen würde, ja, durchaus kann es helfen, jemanden von außen zu holen. Und der muss nicht unbedingt jedes Detail wissen, aber der kann vielleicht mit seinen Fähigkeiten, die er hat, einen ganz anderen Weg finden als ich, der ich immer eingefahren auf dem Weg bin, den ich halt schon kenne.
Also das ist zum Beispiel ganz ein großer springender Punkt, wenn es um Neuausrichtung geht, ne? Also bei mir ist es ja oft so, die Klienten, die ich da habe oder auch Firmen, die ja momentan sich ja alle mehr oder weniger entweder optimieren oder wirklich neu ausrichten, inklusive dem Personal. Wie hast denn du das mit deinem Personal angestellt? Weil ich sage, aus einer Eventbranche haben die von vornherein, war ihnen das klar, ich habe die und die Fähigkeiten, die setze ich jetzt da ein. Oder hast du da Schulungen gemacht oder wo hast du die abgeholt? Wie bist denn du an das Thema drangegangen?
Ich würde sagen, so wie ich das meistens mache. Mein Führungsstil ist vielleicht jetzt nicht besonders konventionell, aber für mich funktioniert er bisher ganz gut. Ich bin mit gutem Beispiel vorangegangen. Ich habe gesagt, wisst ihr was? Das ist jetzt eine Chance für uns. Wir haben hier was Neues. Wir müssen uns das jetzt angucken. Lass uns zusammen überlegen, wie wir das machen würden. Und wir überlegen jetzt einfach so, als wenn es ein ganz normales Event ist. Und was würden wir da machen normalerweise? Wenn das jetzt unsere Aufgabenstellung wäre, wie würden wir das machen? Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt, haben uns überlegt, wer ist gut in was. Wir haben einen Mitarbeiter, der dauerhaft im Homeoffice ist. Das ist einer von unseren Senior-Mitarbeitern. Der hat also auch eine Aufgabe gebraucht, die verantwortungsvoll ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du sitzt ja eh in Speyer. Wir müssen die Personalplanung machen. Das ist jetzt was, was wir häufiger machen für Veranstaltungen, gerade auch so Hostessenplanung, ne? Welche Hostess kommt wann, macht welchen Job und so weiter und so fort. Haben dieses Plan-Day-Tool bekommen von der Landesregierung und haben gesagt, okay, wir nutzen das. Damit können wir das ganz gut steuern und der Mitarbeiter ist eben auch online ganz gut unterwegs und dann hat er eben die Aufgabe bekommen. Andere, die eben näher dran waren, haben dann mehr sich um das Organisieren vor Ort gekümmert und um eben auch die Kommunikation mit dem Landratsamt, um neue Mitarbeiter einzustellen und so. Also es war ja ein vielschichtiger Job. Es war jetzt nicht nur, wie läuft das vor Ort und das Regeln von vor Ort, sondern auch quasi, ja, wie kriegen wir das Personal so eingetaktet, dass es passt? Dann haben wir irgendwann im Laufe des Projektes, sage ich mal, kamen ja immer wieder viele Änderungen. Ne? Dann hatten wir diese Astra-Thematik, da musste man überlegen, wie machen wir das morgen dann. Es war nachmittags, war klar, okay, ab morgen wird es nicht mehr verimpft. Dann hat man die Leute absagen müssen und so weiter und so fort. Das sind lauter Skills, die ich sagen würde, natürlich aus unserem Eventmanagement ganz klar vorhanden sind. Wie oft habe ich schon bei einer Veranstaltung einen Tag vorher eine Agendaänderung bekommen und alle mussten ganz schnell informiert werden, dass jetzt doch was anders ist. Dann sind natürlich dann auch so ein Stück weit Automatismen bei jedem von uns, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Mitarbeitern. Es ändert sich was, wir müssen darauf reagieren, wie machen wir das? Das ist was natürlich in unserem Job sehr, sehr häufig passiert und wo wir vielleicht auch besser darauf vorbereitet sind, als jetzt jemand, der normalerweise, ohne gemein sein zu wollen, auf dem Amt arbeitet. Ne? Einfach, weil da sich nicht ständig was ändert im Normalfall. Mhm. In der Pandemie schon auch, da mussten die jetzt auch wieder zulernen, glaube ich, und haben das auch gut gemacht. Aber wir sind natürlich eher gewöhnt, dass wir innerhalb von ein paar Stunden uns eine Lösung zu einem Problem überlegen müssen, was vor 20 Minuten noch nicht da war. Und ich denke, das ist den Mitarbeitern dann auch sehr, sehr schnell während des Anlaufprozesses klar geworden, dass es gar nicht so weit entfernt ist von dem, was sie normalerweise machen. Es sind nur andere Kunden sozusagen, ja, und ein bisschen anderes Thema. Aber von den Prozessen her war es sehr ähnlich.
Glaubst du, also ich bin zum Beispiel jetzt der Meinung, ich hoffe du auch, dass wir in Zukunft, also immer weiter diese Fähigkeit besitzen dürfen, lernen dürfen, viel schneller auf Veränderungen der äußeren Gegebenheiten entwickeln dürfen. weil du sprichst da ja wirklich total aus meinem Herzen. Ich sage, weil das Hinsitzen und Abwarten ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Und du hast einfach selbst in eurer Situation eine Möglichkeit gesucht, wo du wieder, du und dein Team vor allem, weil man hat ja als Geschäftsführerin ja auch ein bisschen eine Verantwortung. Ja. Da geht es um Existenzen, da geht es um Einkommen, da geht es um Stabilität. Selbst wenn Unternehmen zum Glück gesund sind, die, glaube ich, können solche Krisen wirklich gut überleben. Allerdings, wenn es über gewisse Monate geht, spreche ich auch aus eigener Erfahrung, ist dann irgendwann mal, muss wieder was reinkommen. Also man kann da jetzt nicht da 2 Jahre eben Däumle drehen und mal abwarten, wie sich die Situation ergibt, sondern man muss ja schon selber aktiv ein bisschen dazu beitragen, damit es weitergeht. Mhm. Wenn du jetzt dann sagst, so gerade Skill neu, sich auf neue Gegebenheiten einstellen beziehungsweise reagieren, weil das Impfthema wird jetzt ja auch in den nächsten Monaten, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ja? Wie bist du da dran? Glaubst du, du kannst relativ schnell zurück zu deinen alten vorherigen Gewohnheiten oder wird es eher so eine Mischung bleiben? Was denkst
du? Ich denke, es wird eine Mischung bleiben. Wir haben ja jetzt während dieser Zeit auch nochmal was Neues entwickelt, und zwar diese europäischen Impfnachweise werden ja jetzt im Impfzentrum schön mit so einem DIN A4 Blatt ausgedruckt, wo ein QR-Code drauf ist für alle, die jünger sind für die meisten Leute ist es einfach, das ins Handy einzuscannen und dann hat man es im Handy dabei. Wir haben aber auch eine große Bevölkerungsgruppe, die eben kein Smartphone hat und keine Möglichkeit, das einzuscannen. Und da haben wir damals gesagt, das kann ja irgendwie, ist blöd. Die Leute fragen nach einem Plastikkärtchen, wo diese QR-Codes drauf sind. Wir haben keins. Es gibt nirgends eins. Vielleicht ist das eine Marktlücke. Und haben dann mit unserem Programmierer, der normalerweise unsere Registrierungssoftware programmiert, die wir jetzt auch im Impfzentrum übrigens viel benutzt haben für dieses ganze Handling von Terminen außerhalb dieses unglaublich schlechten KV-Digitalsystems, das wir vom Bund ja im Prinzip bekommen haben. Mit dem zusammen haben wir dann eben entwickelt und haben gesagt, wir brauchen irgendwie eine einfache Möglichkeit, diese QR-Codes von diesem Blatt Papier auf eine kleine Plastikkarte zu machen für die Leute, die eben kein Smartphone haben oder eben auch als Bäcker. Das haben wir relativ schnell umgesetzt und sind jetzt seit einer Woche im Impfzentrum dabei, das auszugeben, verlangen da jetzt auch Geld dafür und das ist eben Geld, was jetzt direkt in unsere Kasse wandert. Und haben jetzt eben auch angefangen, ein Franchising-Modell zu machen für Apotheken. Da wird nächste Woche das erste Projekt, das Pilotprojekt quasi starten. Und da sind schon sehr viele Interessenten von den Apotheken da, die von uns das Programm kaufen und dann uns eben eine Lizenzgebühr für jede Karte, die sie drucken, zahlen. Das ist auf jeden Fall ein Modell, wo ich sage, da können wir ganz gutes Geld damit verdienen, ohne unendlich viel Arbeit da reinzustecken, was auch wieder so ein bisschen ein kleines Puzzlestück ist von dieser Übergangszeit. Des Weiteren werden wir mit Sicherheit versuchen, an dem Thema Impfen oder auch am Landratsamt an sich so ein bisschen dran zu bleiben, einfach weil das eine gute Partnerschaft war und da eben versuchen, noch ein bisschen anzuknüpfen. Klar, wir haben jetzt schon wieder Anfragen von unseren Kunden, auch für das nächste Frühjahr, was nicht positiv stimmt. Also da ist auf jeden Fall wieder Aufbruchsstimmung vorhanden. Es kommt natürlich aber sehr darauf an, wie sich der Herbst entwickelt. Wenn das wieder in die Hose geht und wieder alles zugemacht wird, dann wird es schwierig. Ich glaube, dann werden die auch im Frühjahr noch nicht sich richtig trauen. Deshalb ist so ein bisschen schwierig abzusehen, wie das jetzt tatsächlich geht oder wie das vor sich geht. Und wir werden mit Sicherheit auch jetzt wieder anfangen, uns zu überlegen, was können wir noch tun außerhalb vom Impfzentrum, um eben auch andere Ideen noch im Petto zu haben, wenn es dann nicht so weitergeht wie geplant.
Also definitiv, du machst aus einer Krise einen Gewinn. Ja? Also du guckst immer nach der nächsten Option. Ich finde das klasse. Ich habe am Anfang, ich habe Hilfswirtschaft gegründet, ein Unternehmen, im Endeffekt nochmal eins. Und zwar, wer hat was, wer braucht was. Und das hat eingeschlagen. Damit war ich auch wirklich Monate beschäftigt. Und es ist heute jetzt ein Selbstläufer. Also die schreiben höchstens meine E-Mail, ja, hat wer. Und dann leite ich das weiter. Das ist im Endeffekt schon im Hintergrund ein automatisierter Ablauf. Da muss ich gar nicht mehr so viel schauen. Aber das war am Anfang richtig viel Arbeit. Aber die habe ich auch gebraucht. Ne? Also am Anfang, man brauchte wirklich, man kann ja nicht von, ist ja auch so ein kleiner Workaholiker, ne? Also du arbeitest ja auch sehr gerne und viel. Und das Runterfahren, hast du überhaupt in der Zeit gehabt, so irgendwie, wo du mal komplett runtergefahren bist, oder bist du im Endeffekt so eine kleine Welle und dann gleich wieder Vollgas?
Nee, also ich war schon unten. Also ich hatte, würde ich sagen, ab Juli, August letzten Jahres bis dann in den Spätherbst wirklich sehr, sehr wenig zu tun. Und wenn mein Mann jetzt hier wäre, würde er sagen, also wenn du viel zu tun hast, bist du mir lieber. Weil das tatsächlich bei mir, das muss man sagen, ich bin ein Workaholic, ich stehe da auch dazu, ich mache das unheimlich gern, alles, was ich mache, und ich bin sehr schlecht zu ertragen als unterforderter Mensch. Viel besser als überforderter Mensch, muss ich sagen. Also, wenn ich zu viel zu tun habe, dann komme ich damit eigentlich ganz gut klar. Wenn ich zu wenig zu tun habe, dann werde ich so ein bisschen schlecht gelaunt. Von dem her bin ich froh um jeden Silberstreif am Horizont, wo man was draus machen kann. Und deshalb, ja, ist es jetzt auch so ein bisschen das, was ich eben gelernt habe, dass wir jetzt nicht sitzen sollten und hier weitermachen bis Ende September und dann im Oktober stehen wir wieder da und gucken die Wand an. Da bin ich ein bisschen geheilt von der Geschichte. Ne?
Mhm. Was machst denn du selber, dass du Kraft hast, das Ganze durchzustehen? Was machst du als Ausgleich, um krisenfest zu sein? Also ich bezeichne dich jetzt einfach mal als krisenfest.
Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Das würde ich jetzt auch sagen. Also klar, ich meine, das hört sich jetzt immer so an, als wenn das alles ganz einfach war. So war es natürlich nicht. Also ich hatte schon auch Abende, wo ich hier saß und dachte, um Gottes Willen, jetzt muss man dazu sagen, das Haus, in dem ich hier sitze, das haben wir dieses Jahr erst gebaut oder letztes Jahr erst gebaut, sind im Oktober eingezogen, also mitten in der Corona-Krise. Das heißt auch ein großes Investment, das ich natürlich auch nicht vergesse. Dann weiß ich, dass ich für damals noch über 30 Mitarbeiter verantwortlich war. Das war schon so, dass ich sehr, sehr oft dachte, um Gottes Willen, wie soll das alles wieder jemals werden? Aber ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen das Mindset meiner Eltern, die selber Unternehmer waren und öfters solche Krisen hatten. Es ist mit Sicherheit auch der Eventmanager-Beruf, weil auch da hat man quasi bei jeder Veranstaltung mindestens 1 bis 2 Krisen, wo irgendwie was schief geht, nicht so läuft, wie es sollte oder was auch immer, und man dann schauen muss, okay, wie ziehen wir uns da jetzt wieder raus, sodass es, glaube ich, so ein bisschen mehr im Charakter einfach verankert ist, dass mich das nicht sofort erschüttert. Klar, das war jetzt natürlich ein bisschen eine größere Aktion und tatsächlich diese Nichts-zu-tun-haben-Geschichte, wo ich die ersten 3 Wochen dachte, Mensch, perfekt, endlich habe ich mal Zeit. Ich mache jetzt alles, worauf ich Lust habe, wo ich nie Zeit dafür hatte. Das hat ungefähr 3 Tage toll funktioniert und dann war es vorbei. Einfach nicht mein Ding. Also ich gehe schon, ich mache Sport, ich koche sehr gern, ich reise sehr gern, das hat mir auch gefehlt in der Zeit, und lerne gern Sprachen, aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, okay, das hilft mir jetzt in einer Krise, sondern das ist was, wo ich vielleicht eine Routine habe, die vielleicht hilft. Das würde ich eher sagen, dass so dieses Routinemäßige dann hilft. Ich habe ziemlich viele Routinen, Frühstück, alles Mögliche ist immer dasselbe, und ich glaube, das hilft mir ganz gut, wenn ich Stress habe, dass Dinge nicht aus dem Ruder geraten.
Also Routine ist wirklich nochmal ein Stichwort, weil ich glaube, eine Grundroutine, also nicht so dieses Statement, dass man jeden Tag immer von morgens bis abends immer das Gleiche tut und dann so TV, Schlafpotato und sowas, ne, das ist wahrscheinlich eher weniger, aber so eine eigene, ein eigenes Ritual, eine eigene Struktur. Und ich habe das auch bei manchen Klienten gehabt. Das heißt, selbst vor der Kamera, man richtet sich halt. Ne? Also ich habe dann oft schon Klienten gehabt, Mensch, also ein bisschen mehr Pflege auch online würde einem ganz gut tun, auch wenn man einen nicht ganz sieht. Und man erscheint ja auch ganz anders. Also die ganze Körperwirkung ist ja was anderes, als ob ich jetzt mit der Jogginghose da sitzen würde. Ja, also... Ja, also ich habe auch meine Geschäftshose an und so weiter, wie sich das eben gehört. Und ich glaube, das war dann wirklich, wo dann die Menschen mir das erste Mal Präsenz kommen sind, war das ja auch so. Ich habe das erste Mal seit zig Monaten Homeoffice wieder meine Jeanshose angehabt und ein T-Shirt, wo ich mir gedacht habe, wie kann sowas passieren? Ja, also Wie ist du denn da mit deinem Personal gegangen? Waren die da relativ schnell wieder in so einer neuen Routine auch für sich selber drinnen oder hast du da so ein bisschen einen Anstupser gehabt? Weil du also, hast ja gesagt, Vorbild, ne? So.
Ja, also ich muss schon sagen, es war am Anfang tatsächlich nicht ganz einfach. Ich habe schon gemerkt, dass da einfach manche Sachen, ja, nicht weg sind, aber so ein bisschen aus der Übung raus, ne? Das ist klar. Das war bei mir auch so, das muss ich sagen, ne? Aber ja, ich würde sagen, es hat maximal eine Woche gedauert, dann waren alle wieder so wie vorher auch auf eine Art, ne? Ich weiß nur, ich hatte eine Konversation mit einer von meinen ältesten, also die ist nicht alt, aber einer von den längsten Mitarbeitern im Unternehmen, die zu mir gesagt hat, Vanessa, jetzt hast du schon wieder eine Doppelschicht gemacht. Das kannst du aber jetzt nicht dauernd machen. Das ist ja schon ganz schön anstrengend. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, erinnere dich doch mal bitte, wenn wir auf Veranstaltungen waren, da habe ich die Art von Stundenzahl quasi 2 Wochen jeden Tag gemacht. Und da hat auch keiner gefragt, geht es dir jetzt gut damit? Von dem her, hier mache ich es jetzt im Moment halt mal so alle 2 Wochen oder wann auch immer es sein muss. Und das hat mir in dem Sinne nichts ausgemacht. Aber ich habe schon gemerkt, dass quasi einfach dieses Selbstverständliche für die langen Arbeitszeiten zum Teil so ein bisschen weg war, einfach weil aus den Augen, aus dem Sinn. Sie hat dann auch zu mir gesagt, stimmt, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt dachte, das ist ein Problem, aber irgendwie erschien mir das jetzt als Problem. Und klar haben manche auch gesagt, ich merke schon, wenn ich jetzt wieder so 8 Stunden am Stück arbeiten und mich konzentrieren muss, das bin ich nicht mehr gewohnt. Aber ich denke, das ist auch menschlich, ne? Also wenn wir alle ein paar Monate das nicht mehr gemacht haben, was anstrengend ist und wir müssen es wieder machen. Merkt jeder, der mal viel Sport gemacht hat, dann eine Weile keinen mehr macht und dann wieder anfängt und denkt, es geht genauso weiter, wie wo wir aufgehört haben. Das funktioniert nicht. Das muss man einfach wieder trainieren und üben. Und dasselbe ist bei der mentalen Konzentration. Wenn ich mich
genau, braucht man immer wieder ein bisschen tanzen, dann hat man nächsten Tag einen Bauchmuskelkater.
Genau.
Ich hatte mich wirklich einen vor lauter Abgrenzen. Endlich mal wieder Bewegung, man übertreibt es ja gleich, gell? Man hat sich ja dann nicht so im Griff. Man guckt ja gleich alles mitnehmen. Ja. Ja. So, ich hätte noch eine Schlussfrage, hätte ich noch auf alle Fälle. Und zwar, wenn man jetzt so denkt, so alles ist jetzt noch so ein bisschen unsicher, ne? Also es ist ja alles so, ja, geht's jetzt, bleibt's jetzt, kommt noch mal ein Lockdown, vierte Welle im Gespräch, in den anderen Ländern geht's schon wieder zu. Man kann in manche Länder auch gerade gar nicht reisen, uns wurde ja das auch abgesagt alles. Wenn du jetzt dann so denkst, das nächste halbe Jahr, weil, also mein Eindruck ist ja so ein bisschen, ich hole jetzt ein bisschen aus, dass viele Menschen zwar jetzt wieder so ein bisschen Luft schnappen, ja, endlich mal ein bisschen raus, wieder ein bisschen Normalität, wieder ein bisschen Leute treffen, Veranstaltungen besuchen, mal ins Kino gehen, mal tanzen, mal ein Konzert, ja. Aber man merkt ja schon, dass die Menschen noch so verhalten sind, also zurückhaltend, das hast du ja vorher auch erwähnt mit den Betrieben, ja, ne, mit diesen Veranstaltungen, ja, planen wir nicht. Aber wenn es jetzt wirklich nochmal nach, dann hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass den Leuten so ein bisschen, ja, die Energie ausgeht oder dieses Durchhalten, oder würdest du das eher ein bisschen anders bezeichnen?
Ich glaube, es sind alle ein bisschen müde ab der Situation. Also das mit Sicherheit, inklusive mir, inklusive jedem, ne? Also da kann mir keiner erzählen, dass er es super findet, so wie das im Moment läuft.
Selbst ich merke es. Und das heißt was.
Ja, also sicherlich nicht. Aber ich denke, man muss so ein bisschen sich selber psychisch darauf vorbereiten, dass es wieder kommen kann. Und dann auch über jetzt schon anfangen zu überlegen, wie gehe ich damit um. Weil wenn ich das wieder auf mich zukommen lasse, das ist so eine Situation oder so eine Haltung, ich will jetzt nicht, aber es ist schon in die Richtung, so ein bisschen eine Opferhaltung. Ich kann ja nichts machen. Es ist ja jetzt wieder so. Was soll ich jetzt auch machen? Und das ist genau das, wo ich sagen würde, das ist das, was natürlich so eine Krise mit einem machen kann. Und wo auch nicht jeder, bin ich mir sicher, nicht jeder kann damit gleich gut umgehen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man jetzt überlegen, okay, wie gehe ich damit um, wenn es wieder so kommt? Weil wir hatten ja jetzt schon mal 2-mal die Situation, wir wissen, wie sie aussieht, wir wissen, was passieren kann. Und dann habe ich jetzt die Möglichkeit zu überlegen, wie gehe ich dann damit um? Und ich denke, das ist das Wichtige, dass wir uns eben nicht, sagen wir mal, hilflos in unser Schicksal ergeben, sondern so ein bisschen sagen, okay, wie kann ich dem entgegenwirken? Weil immer dann, wenn ich mich selber als hilflos tituliere und mich auch dementsprechend verhalte, dann bin ich es am Ende auch. Und wenn ich eben sage, nee, das kann schon sein, dass es wieder kommt, aber ich überlege mir jetzt schon, was ich dann tue und mache vielleicht Plan A, B, C und D, dann wird einer von denen auch irgendwie funktionieren. Da bin ich relativ positiv und optimistisch, muss ich sagen. Mhm. Ja, das wäre mein Tipp. Ich kann jetzt nicht sagen, nee, das kommt nicht mehr, und ich bin mir sicher, dass viele Leute da ermüden werden dran, mhm, und dass auch viele kaputt gehen dran. Also das mit Sicherheit, das wird sich nicht vermeiden lassen, wenn das denn dann nochmal kommt. Weil wir können auch von staatlicher Seite her nur so und so viel retten. Irgendwann ist dann eben auch das vorbei. Das muss man ganz klar sagen. So hart sich das anhört, aber das ist einfach so.
Genau, und manchmal irgendwann mal darf man die Verantwortung wieder selber übernehmen. Genau. Ja. Also man hat sich ja auch irgendwann mal selbstständig gemacht und hat auch neu angefangen, genau, ohne teilweise Unterstützung, also ja, bei mir zumindest, ja, und bei dir wahrscheinlich auch, bei Familienunternehmen, ja, da gibt es ja auch nicht ganz so viele Möglichkeiten, wo man da gleich mal, keine Ahnung, eine Riesensumme als Starthilfe kriegt, sondern dann muss man erst mal schauen, wie übernimmt man das Ganze, wie viel Zeit investiere ich. Und viele, glaube ich, nehmen momentan auch das, also die Situation von außen als Entschuldigung für sich selber. Weil ich sage, wir können trotzdem noch genug tun, also sprich jetzt Technik, Digitalisierung. Ich kenne einige, die sagen, ja, theoretisch hätte ich das schon mal wollen, aber ich wollte mich da nicht reinarbeiten. Dann hat es nichts mit Corona oder mit irgendeiner Außenwirkung zu tun, sondern mit der eigenen Einstellung, ne? Und ja, ich denke ja auch an mich selber. Ich meine, ich habe mich am Anfang auch, also seit Jahren sage ich, Webinare gibt es ja schon länger. Ja, es ist ja nichts Neues. Wir kennen das ja alle. Aber mir geht es da so ähnlich wie dir. Ich habe mir gesagt, nein, ich bleibe Präsenz. Ich hole Qualität und Präsenz. Hat ja gut funktioniert, nur im Lockdown ein bisschen schwierig. Und dann bleibt da nichts anderes übrig, wie online zu gehen. Und ja, auf einmal ist es wirklich, also teilweise wirklich sogar erleichternd. Das war arbeitserleichternd. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und viele haben sich ja doch ein bisschen mit dieser Technik angefreundet, ne? Das finde ich am spannendsten, ne? War das bei dir in deinem Team auch? Ich meine, ihr habt ja schon immer viel mit Technik gehabt, ja? Aber jetzt nochmal eine andere Variante. Wie war das bei dir?
Also ich muss sagen, fürs Team und für die Zusammenarbeit untereinander war das jetzt für uns nicht so ein Riesenunterschied. Weil wir eben dadurch, dass wir viel unterwegs waren immer, dass wir die Außenstelle in Speyer haben, wo eben einer dauerhaft sitzt, schon immer sehr viel digital gemacht haben. Das heißt, viele unserer Team-Meetings waren online. Immer wenn jemand gerade unterwegs war und musste ein Meeting machen, war es online. Also wir haben viel in der Richtung schon immer so gemacht. Viele von den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, sind ja auch international gemanagt gewesen. Das heißt, der eine saß in San Antonio, der andere saß in Deutschland, der dritte in Paris. Natürlich, dann bleibt nichts anderes übrig, wenn man jede Woche ein Meeting machen will, als das online zu machen. Von dem her war das für uns gar nicht so die Riesenumstellung. Ich glaube, wo wir vielleicht noch Potenzial hätten, wobei ich im Moment da ein bisschen mich noch dagegen wehre, ist uns mehr mit diesen Online-Veranstaltungen tatsächlich zu beschäftigen. Einfach deshalb, weil wir das mit Sicherheit teilweise machen werden müssen. Das ist jetzt aber nichts, wo ich sage, okay, das wird jetzt unser Fokus werden. Das wird ein Teil von unserer neuen Welt sein, schlicht und ergreifend. Und ich denke auch, dass wir nicht schlecht vorbereitet sind, das mit durchzuführen, gerade so Stichwort hybride Veranstaltungen. Ich denke aber, dass unser Hauptaugenmerk immer noch bei den Präsenzveranstaltungen bleibt. Einfach deshalb, weil es auch sehr viel internationale Geschichten waren. Und da muss man eben schauen, was kann man da wann wieder machen? Muss man mehr regional vielleicht sich auch anbieten und da mehr machen, um diese Lücke zu schließen, die zwischendrin mit Sicherheit ist?
Vor allem Konzepte, die, egal was draußen passiert, umsetzbar sind.
Genau, ja.
Also ich bin da selber auch gerade ein bisschen dran. Also Event ist Event, Speaker-Event ist das eine, Veranstaltung ist das andere, aber irgendwie ist es ja ziemlich ähnlich. Und meine Überlegung war schon eben, Event jetzt zu planen, gerade auf Frühjahr nächstes Jahr. Sagen wir mal ein paar hundert Leute. Und selbst wenn nicht, kann man immer noch mal Plätze online für anderen Preis natürlich zur Verfügung stellen, die einfach dann sagen, okay, das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Aber es wird trotzdem ein Großteil immer wieder da sein, wo man sagt, okay, 50 Leute kann ich immer auch in Präsenz da haben, ne? Also so eine Mischaufstellung, ich glaube, das könnte auch wirklich funktionieren.
Ja.
Ja, weil wir sind ja mittlerweile schon geübt in Hygienekonzepte oder sonstiges. Du ja natürlich noch oberprofessionell, du hast sogar noch die Zusatzausbildung gemacht in dem Bereich, ja. Und also allein schon diese Zusatzausbildung, also dass du diese geprüfte, dessen Fachbeauftragte gemacht hast für Hygiene und Veranstaltung, ja, bist du da eine der Ausnahmen oder hast du das Gefühl, das machen alle oder bist du da schon ein bisschen anders positionierter?
Also als ich den Kurs gemacht habe, war es, glaube ich, der fünfte oder sechste Durchlauf. Also das heißt, wir waren so ungefähr bei meiner Veranstaltung waren wir um die 30 Teilnehmer und das hieß, mit Abschluss meiner Veranstaltung waren es ungefähr 120 in ganz Deutschland, die den Kurs gemacht haben. Also mit Sicherheit war ich bei den ersten dabei. Es gibt mit Sicherheit inzwischen mehr Leute, die den schon gemacht haben. Ja, das ist auch so ein bisschen Stamp of Approval mäßig, ne? Dann hat man was und kann sagen, ja, ich habe es gelernt. Aber auch da sage ich, ne, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Veranstaltungswesen allgemein. Man kann natürlich da Ausbildungen machen und ich habe es ja auch studiert. Alles gut, das war viel Betriebswirtschaft, das hilft mir bestimmt. Aber vieles davon ist auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Dass wenn ich ein Hygienekonzept mache, dass ich eben häufig durchwischen muss und die richtigen Reiniger benutzen muss und dementsprechend auch ab und zu lüften muss, wenn es um Aerosole geht. Ja, das würde man jetzt wahrscheinlich auch vermuten, wenn man es nicht gelernt hätte. Aber es ist gut, dass ich es gemacht habe, weil eben auch so ein bisschen die ganze Theorie dahinter nicht schlecht ist, zu wissen, gerade auch, was jetzt, ne, wie strukturiere ich das Ganze, sodass ein Gesundheitsamt eben sagt, okay, das sieht in Ordnung aus, wie reiche ich das ein, welche Punkte müssen auf jeden Fall drin sein, welche sind jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Dass man das einfach auch gelernt hat, denke ich, ist sicherlich kein Fehler. Und für uns natürlich was, mit dem wir auch Marketing machen können, klar.
Würdest du jetzt dann für die Zukunft, weil du bist ja spezialisiert auf digitale Firmen, ne? So. Mhm. Und würdest du jetzt auch andere Branchen nehmen? Bist du da offener oder willst du?
Klar, wir haben immer schon alle möglichen Firmen bedient. Mhm. Das hat sich natürlich so ein bisschen, das eine bedingt das andere, ne? Wenn man mit einer Firma aus dem Bereich gut zusammenarbeitet und da sind Sponsoren zum Beispiel von einer anderen Firma aus dem Bereich dabei, die sagen, Mensch, die machen das doch ganz gut, wir müssen jetzt auch was planen. So ist es wie so ein Ketteneffekt natürlich, ne? Dass man aus der Branche dann mehrere bekommt oder mehrere hat. Wir haben aber auch tatsächlich aus dem medizinischen Bereich auch Firmen, die mit uns zusammenarbeiten, allerdings auf einem kleineren Level. Und klar, die großen Veranstaltungen sind natürlich eher die, mit denen man wirbt. Deshalb sieht man jetzt auf unserer Homepage eben viel in Richtung IT. Aber wir haben immer schon mit anderen Firmen auch zusammengearbeitet und ich sehe jetzt überhaupt nicht, warum wir das nicht tun sollten.
Vielleicht darfst du das auf der Homepage noch ein bisschen anders darstellen, dass sich die anderen auch trauen, dich dann zu kontaktieren. So quasi, oh Gott, ich bin ja gar nicht so groß. Ja. Könnte ja auch nochmal vielleicht eine oder andere, wir vernetzen das ja hier unten, ne? Ist ja nur als Idee gedacht, dass sich im Endeffekt die Leute ja einfach auch mal trauen, auch mal was anzufragen. Ja? Und selbst wenn es nur ein kleiner Auftrag ist, weil organisieren darf man ja ganz schnell überall.
Ja, absolut. Also machen wir ja. Also wir machen schon auch kleine Veranstaltungen. Wir haben jetzt erst eine Anfrage von einem sehr großen Kunden, die aber ein Meeting für 8 Personen im Europapark angefragt haben.
Süß.
Also cool. Machen wir dann auch, kein Problem, klar. Mhm. Also das ist sicherlich nicht die Maßgabe, dass es mindestens 1.000 sein müssen, vor allem im Moment. Mhm.
So, und ihr habt ja auch nur ein schönes Event auch organisieren dürfen, ne?
Ja.
Das Abschlussevent vom Impfzentrum, das war echt mega. Vor allem, das war echt so, huch, was ist jetzt los? Es war wieder sehr, sehr schön, mal eine Normalität eines Eventablaufes zu erleben. Mhm. Und es sind ja auch ganz viele Leute da gewesen, die haben diese ganze Organisation wirklich total positiv wahrgenommen, weil ich durfte ja auch ein bisschen mithelfen. Ich habe ja auch mal irgendwann mal was Gescheites gelernt. dass ich wenigstens noch einen Anamnesebogen hinkriege. Ja. Aber selbst meine Tätigkeit hat mir da auch sehr viel geholfen, diese Menschen auch abzuholen und eben ein anderes Mindset zu haben, mit einer guten Laune dort aufzutreten. Ja. Das bringt schon auch sehr, sehr viel, glaube ich. Ne?
Ja. Nee, also ich denke auch, da, also im Impfzentrum jetzt speziell, hatten wir einfach auch Glück mit dem Personal, was wir bekommen haben. Egal aus welcher Branche die waren, das haben alle an einem Strang gezogen. Wir haben gut zusammengearbeitet und ich fand einfach, das Klima war sehr gut und das hat sich natürlich dann auch nach draußen gespiegelt und dementsprechend hatten wir sehr, sehr viel gutes Feedback von den Menschen, die bei uns geimpft worden sind, dass es eben sehr angenehm war, dass alle sehr freundlich zu ihnen waren, dass es gut durchlief und selbst an Tagen, wo es mal schwierig war und die Leute erwarten mussten, hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand jetzt groß sich beschwert hat. Also wir hatten sehr, sehr wenig Beschwerden und sehr viel gutes und positives Feedback. Also von dem her ist es ein Dank an das ganze Team eigentlich. Ne? Also wir sind natürlich diejenigen, die so ein bisschen den Laden zusammengehalten haben in der Führungsetage, aber der Rest muss ja auch mitziehen.
Genau. So, und das ist ja, ich glaube, das können wir jetzt also wirklich als Schlusstitel jetzt nehmen, weil das fasziniert mich nämlich wirklich. Also ich hätte nicht verlängert, wenn das da oben nicht so mega gewesen wäre. Und also ich habe eine Ahnung, warum das so gut funktioniert hat, aber das möchte ich jetzt ganz gerne von dir noch hören. Das ist ja klar, irgendwas muss ja noch kommen. Warum glaubst du, hat das, weil es war ja zusammengewürfelt, ja, da waren ja keine, die vollberuflich jetzt da angestellt waren oder ausgeholfen haben, genauso die Ärzte, die sind ja auch hinzuzitiert worden, beziehungsweise der eine oder andere war sogar schon in Pension. Warum glaubst du, hat es, weil ihr seid von der Eventfirma, die Ärzte, da sind ja die Leute, egal von wo kommen, Security, Verwaltung, Landratsamt, also es war ja wirklich eine Komplettmischung, aber es hat wirklich harmoniert. Warum glaubst du, hat es so harmoniert?
Gut, ich denke, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir alle zusammen, also jetzt nicht nur Alice Events, sondern auch durchaus die Führungsebene von der Feuerwehrkatastrophenschutzseite, das Ganze eben so angegangen sind, das hat einer der Ärzte mal zu mir gesagt, so ein bisschen wie ein Event. Mhm. Das hier arbeiten ist wie ein Event. Dann habe ich gesagt, naja, also so sehe ich es jetzt nicht. Ich denke schon, dass ihr noch arbeiten müsst, aber ja, wir haben eben versucht, alle so ein bisschen mitzunehmen und alle auf die gleiche Ebene zu bringen und zu sagen, okay, wir haben ein Ziel, an dem müssen wir jetzt alle so ein bisschen zusammenarbeiten. Jede Aufgabe ist wichtig. Das war mir immer ganz wichtig, allen das Gefühl zu geben, dass egal, ob ich jetzt vorne den Leuten sage, sie müssen jetzt zu Schalter 1 und jetzt zur Schalter 2 oder ob ich die Spritze setze, weil ich Arzt bin, jedes Glied dieser Kette macht einfach einen Unterschied. Und wenn ich mein kleines Glied der Kette gut mache, dann ist das Endergebnis auch gut. Weil wenn jeder das macht, dann ist alles gut. Und das, denke ich, war hilfreich, plus die vielen Prozesse, die eben auch aus dem Qualitätsmanagement, also aus der anderen Ecke kamen, haben sicherlich auch geholfen, dass man einfach immer wieder jeden Morgen nochmal besprochen hat, was lief gut, was lief nicht gut, wo müssen wir an den Schrauben drehen, dass wir eben immer versucht haben, kontinuierlich uns alle so ein bisschen zu verbessern und Sachen auch offen anzusprechen, wenn die eben nicht gut gelaufen sind. Das, denke ich, ist immer gut in Führungspositionen zu sagen, okay, wir besprechen das einfach, wir geben auch die Möglichkeit mal zu sagen, ja, das finde ich aber auch nicht gut und dass man dann einfach auch gemeinsam weiterkommt und aber auch sagt, wenn was gut lief. Mhm. Also genau. Das ist meine Auffassung, aber es ist natürlich schwierig zu sagen, warum lief es gut, wenn man derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, dass es gut läuft, auf eine Art. Das ist ja dann so ein bisschen, fühlt sich an wie Selbstbeweihräucherung und da bin ich so gut drin.
Nicht ganz. Wenn ich darf, ich würde es gerne ergänzen.
Ja, gerne.
Also, meiner Meinung ist, klar, als Coach, ich gucke da wieder ein bisschen anders drauf auf das Ganze. Also, es hatten ja alles gleiche Ziel. Also alle hatten das gleiche Ziel, wir helfen jetzt zusammen, damit es wieder mehr Normalität gibt. Ja? Also wir müssen was tun, wir haben ja mal zum Glück mal was Gescheites gelernt und ich stelle meine Kompetenz zur Verfügung. Das heißt, alle sind dort freiwillig mit einem gewissen Mindset mit dem gleichen Ziel. Dann dieses alle freiwillig dort, also es ist ja keiner dazu genötigt worden, wie auch immer, das zu tun, das ist einmal das eine. Und vor allem mit dieser Offenheit, weil man ja nicht in eine Firma kommt. Also man kommt ja nicht als Fremder in ein bestehendes Unternehmen, sondern man kommt ja als Teil eines Fremden, wie viele andere auch, zusammen. Also ich glaube, das war Mindset sehr, wie soll ich sagen, motivierend. Und diese Wertschätzung. Also es war ganz gleich, ob wer schon länger draußen war, ob wer ja, was anderes gemacht hat oder wie auch immer. Man hat sich ausgetauscht und wenn der eine mit der Technik ein Problem gehabt hat, hat der andere dem geholfen. Dafür hat der andere da mal eine Frage gehabt. Also man war gesamt sehr offen und man hat jedem als ein Teil auch etwas Neues einfach so genommen, wie es gerade ist, weil keiner war dem jetzt ein Profi. Also es gab ja keine einzige Person, die alles sofort perfekt konnte. Also jeder hat ja neu angefangen mit allem. Und ich glaube, das ist so also ein großer Schlüssel für Firmen. Also so habe ich das. Und was natürlich ganz toll war, Wertschätzung und klare Aufgaben. Also jeder hat genau gewusst, was er zu tun hat. Mhm. Also es war von vornherein kein Rumgepfusche, kein jeder quert dem anderen rein. Jeder hat seinen Zuordnungspunkt gehabt, der war klar, auch in der Aufgabe und auch in der Kompetenz. Was darf ich sagen, was soll ich sagen, was darf ich nicht sagen, was gehört wohin? Das war, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte. Man hat ja ab der ersten Stunde ganz genau gewusst, was zu tun ist. Was ja in Firmen oft nicht der Fall ist, ne?
So gut es ging, ne?
Also wenn ich manchmal so Onboarding-Prozesse anschaue, da graust mir im Vergleich zu dem jetzt an. Also man kann sich hier schon eine Scheibe abschneiden, ja? Und vor allem, es war für alle gleich. Also es gab diese Briefings und dann wurde das geteilt und der eine das, der andere das. Und es war einfach von vornherein klar. Und ich glaube, diese Klarheit, Wertschätzung, Freiwilligkeit, gleiches Ziel, gleiches Mindset hat dazu bewegt, wirklich hier natürlich auch Glück zu haben mit dementsprechendem Personal. Aber es wurde ja auch ausgewählt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man sich die Leute nicht angeschaut hat vorher. Ne?
Ja, wobei ich sagen muss, das war gerade am Anfang, weil wir hatten erst im Dezember dann die Zusage, dass das alles passieren soll. Dann hieß es erst, es geht am 12. Januar los. Dann hat man also in einer Hauruck-Aktion Leute eingestellt und dann hat es tatsächlich am 22. Januar angefangen. Gerade in der Anfangszeit hatte ich nur Namen. Namen, die kamen dann. Also mehr wussten wir zum Teil nicht über die Leute, nur dass sie so und so heißen und dass sie MFA sind oder Arzt oder was auch immer. Und das war schon am Anfang so ein bisschen wie russisch Roulette, hatte ich das Gefühl, ob die jetzt dann da alle zusammenpassen und das alles funktioniert. Weil meine Auswahlverfahren, wenn ich für mich im Büro jemanden aussuche, waren wesentlich anders. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Und ich denke, dass du schon recht hast, dass diese besondere Situation, in der wir uns alle befunden haben, einfach auch dazu geholfen hat, dass die Leute eben mal ihre eigenen, sag ich mal, Bedürfnisse und Befindlichkeiten so ein bisschen nach hinten zurückgestellt haben für den Anfang und dann, als es gut lief, einfach auch zufrieden waren, dass es gut lief. Und das hat mit Sicherheit geholfen, das Ganze einfach auf einen guten Weg zu bringen. Also das auf jeden Fall.
Also ich finde es einfach immer mega spannend. Ne? Also ich sage immer, es wird ja immer, wie soll ich sagen, ja, in alle möglichen Richtungen diskutiert, ja, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Auf der anderen Seite, wenn es niemanden gibt, der das macht, wird es auch nicht funktionieren. Also von daher, es wird immer Teile geben, die ein Für und ein Wider. Hier geht es aber eher darum, auch mal, also was meine Ambition war, einfach wieder Menschen um sich zu haben. Das war so, ich so, Menschen. Ja. Das sind echte Menschen. Das war wirklich so. Ich habe mich schon jeden Tag gefreut. Hauptsache hier einen Haufen Menschen um mich herum. Das war schon wirklich so ein, ja, das war Balsam für die Seele. Also da stand wirklich, also das Impfen wirklich hintendran, da stand wirklich der Mensch im totalen Fokus und vor allem dieser Austausch, ja, so wer macht was und warum ist man dabei und was steckt so dahinter, das fand ich schon am spannendsten, ne?
Ja, ich meine, gerade in der Anfangszeit war es auch hoch emotional, das muss ich schon sagen. Also die ersten 2-3 Monate war das für uns alle, die da oben gearbeitet haben, wirklich hoch emotional. Weil sehr, sehr viele Menschen gekommen sind, die eben über 80 waren, die am Rollator gekommen sind, im Rollstuhl gekommen sind, denen es körperlich einfach schon nicht gut ging. Und die sich aufgrund von der Voraussetzung, die sie eben körperlich hatten, jetzt mittlerweile mindestens ein Jahr selbst komplett isoliert haben. Und die Reaktionen zu sehen und die Dankbarkeit dafür, dass sie jetzt endlich geimpft werden und dass es dann jetzt wieder anders wird und dass sie ihre Enkel mal wieder umarmen können und all sowas. Diese Einzelschicksale, die dann einem ja auch gesagt wurden, weil die Leute es auch erzählen wollten, weil sie einfach so lange schon keinen Kontakt mehr zu anderen
eben,
hatten.
Ja.
Deshalb, das war schon sehr emotional und da hatte man auch wirklich jeden Tag das Gefühl, wenn ich nach Hause gefahren habe, gesagt, heute habe ich was gemacht, was wirklich was verändert. Und das ist ein schönes Gefühl, vor allem wenn man sonst Veranstaltungen macht, wo ich sage, okay, ja, ich mache das schon auch gern, so ist es nicht. Und ich habe auch das Gefühl, es verändert was für die Firma, wenn ich das gut mache, wie wenn ich es schlecht mache, logischerweise. Aber deshalb ist jetzt das Leben von jemand verändert, höchstwahrscheinlich. Und da war es natürlich schon so, dass man das Gefühl hat, hat jetzt dessen Leben positiv beeinflusst bei vielen von den Menschen. Menschen, die Krebs haben und einfach sonst sich nicht mehr draußen bewegt haben. Und das war schon schön zu sehen und das macht mich auch stolz auf mich und auf das Team, muss ich ehrlich sagen. Im Besonderen auch auf mein Team, weil für die bin ich natürlich verantwortlich, dass die das auch sehr schnell gesehen haben und dann super motiviert waren. Es waren viele schon von Anfang an motiviert, aber gerade so nach den ersten 2 Wochen haben alle gesagt, es ist mir jetzt egal, wann ich aufstehen muss und es ist mir auch egal, wie oft ich da sein muss. Das ist einfach eine gute Aufgabe und wir machen was, wo wir einen Sinn dahinter sehen und wo wir uns auch so ein bisschen selber wieder aus der Situation befreien können, in der wir jetzt sind. Und das war wirklich schön zu sehen und werde ich auch nie vergessen, das Gefühl, muss ich sagen.
Ja. So, und das war für mich natürlich von der totalen Isolation und Online-Homeoffice, für mich war das wirklich wie Balsam auf der Seele, so endlich mal wieder ein bisschen Normalität arbeiten, ja, mit eben Menschen reden oder gerade so, man hat mich ja dann auch oft cool, wenn wir Panikattacken gehabt hat und so weiter, damit kann ich einfach gut umgehen und auf einmal war alles gar nicht mehr so schlimm und die haben alle gesagt, so locker war das noch nie und normalerweise würden die da schier umfallen und ich war ja genau da, wo du nicht da warst, wo die ganzen Schwärme umgefallen sind, wie die fliegen. Und ich mir gedacht habe, okay, wo sind die Ärzte? Das war schon interessant. Aber es hat ja nichts mit Dämpfung zu tun, sondern wenn man kein Blut sehen kann, ist es halt ein bisschen schwierig. Aber selbst mit sowas kommt man dann relativ gut klar. Vor allem ist es natürlich nachher eine willkommene Abwechslung. Da ist mal wieder Aufregung da und Spannung und Action. Ja. Und was würdest du jetzt so zum Schluss noch für alle Zuhörer und Zuschauer so mitgeben, wenn es jetzt ums Thema Mach aus jeder Krise einen Gewinn geht? Hast du noch am Schluss so eine kleine Anekdote, ein Zitat, ein Spruch, eine Zusammenfassung, egal was?
Ja, ich denke, das, was ich vorher schon mal gesagt habe, einfach mutig sein und an sich selber auch ein Stück weit glauben und vielleicht, wenn man denkt, man kann gar nichts, sich mal in einer ruhigen Stunde hinsetzen und sich mal überlegen, was man schon alles gemacht hat in seinem Leben und was das alles für Fähigkeiten braucht, um das alles gemacht zu haben. Und dann fällt einem doch mehr ein, als man manchmal so denkt. Und wenn man das alles auf dem Zettel hat und man weiß, okay, das sind alles die Sachen, die ich kann, dann mal überlegen, was kann man denn mit den Sachen sonst noch machen, als das, was man normalerweise macht. Und eigentlich ist das die ganze Rezeptur, würde ich sagen. Das ist so das Wichtigste. So ein bisschen, auf Englisch würde man sagen, to take stock, mal einfach so ein bisschen durcharbeiten, was habe ich denn, was kann ich denn und was kann ich damit machen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, würde ich sagen. So an sich selber glauben und nicht einfach nur verzweifelt in der Ecke sitzen.
Genau. Unterschreibe ich sofort. Bist ein Coach, kannst du sofort mitmachen.
Kein Problem. Ist schon wieder eine neue Möglichkeit, was ich machen kann.
Du, wer weiß. Ein Event-Coach, wer weiß. Ja. Du, es kann ja immer wieder was Neues entwickelt werden. Weißt du? Müssen wir mal Brainstorming machen, wir zwei. Was können wir denn da mischen? Gut, also Mut ist für mich Angst und Tun. Und in diesem Sinne, liebe Vanessa, für dich und deine Firma, für all deine zukünftigen Tätigkeiten, viel, viel Erfolg, alles, alles Gute und bleib weiterhin so mutig und krisenfest, ja. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal beim Podcast wieder mit dem nächsten Thema. Wer weiß, was du noch alles entwickelst.
Genau, mal gespannt.
Und ein großes herzliches Dankeschön an dich, dass du jetzt dir die Zeit genommen hast und an alle Zuhörer und Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können. Und vor allem verzweifelt nicht, sondern guckt nach euren Stärken, nach dem, was ihr damit machen könnt. Seid mutig und dann wird die Zukunft auch trotzdem, trotz aller Umstände, mega gigantisch gut. Und in diesem Sinne, liebe Vanessa, einen schönen Tag wünsche ich dir noch und eine erfolgreiche Woche.
Wünsche ich dir auch und vielen Dank für die Chance. Ne?
Ciao. Ciao. Tschüss.